Rainer, lies mal vor. Kapitel 4.
Dr. Weathered,
wiederholte Captain Charles langsam.
Nun, ich glaube, wir dürfen ohne weiteres annehmen, dass dies Wilsons wirklicher Name ist.
Unbedingt,
pflichtete ihm mein Chef bei.
Was denken Sie, Cassilis?
Ich bemühte mich, einen streng abwägenden Ton anzuschlagen. Hier ist ein Mann ohne Schlüssel, und dort sind Schlüssel ohne den Mann. Schon das allein lässt wenig Raum für Zweifel. Außerdem stimmt alles mit der Erscheinung des Toten überein. Ein Arzt des eleganten Westens müsste so und nicht anders aussehen. Und ferner würde niemand besser in der Lage sein als er, um einem Club dieser Art gut situierte Gäste zuzuführen.
»Das ist ja alles sehr schön«,
meinte Charles.
»Aber nachdem wir hier allerhand über Wilsons Angst vor Feinden gehört haben, entpuppt sich das Ganze als ein schlichter Einbruch.«
Tarleton blickte mich fragend an, worauf ich wortlos die Achseln zuckte. Ich hatte eine äußerst heikle Rolle zu spielen. Einerseits wünschte ich nicht, dass mein Chef mich für beschränkt hielt. Andererseits zitterte ich davor, meinen tieferen Einblick in das Mysterium zu verraten. Zum Glück für mich schien Sir Frank meine Zurückhaltung zu billigen.
»Wir werden klarer sehen, wenn wir uns nach der Warwick Street begeben«,
sagte er zu dem Kriminalbeamten.
»Von dort können wir ein Mitglied des Haushalts nach hier senden, um den Toten zu identifizieren.«
Natürlich machte keiner von uns beiden eine Einwendung. Und so wurde der Leichnam der Obhut eines Polizisten anvertraut, der strengen Befehle erhielt, ohne schriftliche Erlaubnis von Sir Frank oder Inspektor Charles, niemanden sich nähern zu lassen.
»Seltsam, dass ich nie von einem Dr. Weathered gehört habe«,
verwunderte sich Tarleton, als wir in seinem Wagen nach der Wohnung des als vermisst gemeldeten Arztes fuhren.
»Er war doch offenbar ein Mann mit reichlichem Einkommen. Einen solchen Kollegen pflegt man doch wenigstens dem Namen nachzukennen. Haben Sie je von ihm gehört, Cassilis?«
»Was antworten?« Eine glatte Lüge zu sagen, erkühnte ich mich nicht, und die reine Wahrheit durfte ebenfalls nicht laut werden. Also wieder halbe Ausflüchte.
»Ja, ich habe den Namen schon gehört«,
entgegnete ich gedehnt, um Zeit für eine möglichst einleuchtende Antwort zu gewinnen.
»Von einem seiner Patienten,
im Verlauf einer vertraulichen Mitteilung, so dass ich eigentlich zum Schweigen verpflichtet bin.« Sofort hob mein Chef abwehrend die Hand.
»Kein Wort mehr darüber«,
gebot er zu meiner unsagbaren Erleichterung.
»Was einem Arzt anvertraut wurde, ist meiner Ansicht nach ebenso heilig wie die dem Priester abgelegte Beichte. Ich hoffe, Sie werden meinen Standpunkt verstehen, Inspektor Jaws. Bitte dringen Sie nicht weiter in Dr. Cassilis.«
Mir wollte es scheinen, als ob sich der Detektiv nur widerstrebend fügte, und gleichzeitig lebte offenbar die ursprüngliche Abneigung gegen mich wieder auf in ihm. Hin und wieder streifte er mich mit einem verstohlenen Blick, als überlegte er, ob es klug von ihm sei, in solch zweifelhafter Gesellschaft zu bleiben. Dann hielt der Wagen vor einem eleganten Haus in einer eleganten Straße, die von Hofärzten und ähnlichen Leuchten des ärztlichen Berufes, vor denen mein eigenbrötlerischer Chef eine recht mäßige Achtung hatte, bevorzugt wurde. Das Haus war hell angestrichen und in den Blumenkästen der Fenster blühten scharlachrote Geranien und blaue Lobelien. Das Messingschild an der Tür funkelte wie Eidelgold und die Stufen blendeten in ihrer schneeigen Weiße. Der Mann, der uns die Tür öffnete, passte mit seinem eigenen Äußeren zu der Fassade des Hauses. Jung, frisch, glatt rasiert, sorgfältig gebürstetes Haar, sauberer, gut sitzender Anzug. Das Gesicht war das eines harmlosen Jünglings, unfähig von seinem Herrn oder den Patienten seines Herrn Schlimmes zu argwöhnen. Die Nervosität, mit der er uns empfing, wurde sicher nur durch die unerwartete Störung des täglichen Gleichmaßes hervorgerufen. Nein, nichts gemahnte hier an trübe Berufsgeheimnisse und unheilige Konsultationen. Inspektor Charles nannte sowohl seinen Namen und Titel als auch den meines Chefs. Mich selbst hielt er der Erwähnung nicht für würdig. Dann legte Tarleton dem jungen Butler auch schon die erste Frage vor.
»Ist die Polizei bereits hier gewesen?«
»Jawohl, Sir. Der Konstabler hat bei seinem Rundgang gegen 5 Uhr morgens die nur angelehnte Haustür bemerkt und uns hierauf geweckt. Ich äußerte die Vermutung, dass der Herr, der, wie häufig, spätabends fortgegangen war, die Tür bei seiner Rückkehr offen gelassen habe. Aber das genügte dem Polizisten nicht. Er verlangte, dass ich hinaufginge und mich nach Dr. Weathered umsähe. Nun, und da fand ich oben ein leeres Schlafzimmer und ein unberührtes Bett. Stutzig geworden gingen wir sodann in das Sprechzimmer, wo sich der Geldschrank befindet. Seine Türen standen sperrangelweit offen und der Schlüssel, an dessen Ring das ganze Bund hing, steckte im Schloss.
»Und was ist entwendet worden?«
fragte Tarleton.
»Nichts«, gab der Butler zurück. »Ich meine, soweit wir es beurteilen können«, verbesserte er diese überraschende Antwort. »Wir öffneten die Schubladen, in die der Doktor seine Honorare legt, ehe er sie an die Bank überweist, und sie waren voll. Ein Fach voll Scheine, das andere voll Silber. Als niedrigstes Honorar nahm der Herr nämlich 3 Guineas«,
schloss Simmons mit einem gewissen Stolz.
»Führen Sie uns in das Sprechzimmer«,
gebot Sir Frank. Der Butler gehorchte ohne Zaudern. Mein Herz aber hämmerte so heftig, dass mich, all meinem medizinischen Wissen zum Trotz, die kindische Furcht überfiel, die Gefährten könnten dies wilde Pochen hören. Ich blieb ein wenig zurück und betrat erst nach einer kleinen Weile Dr. Weathers berufliches Heiligtum, dem nichts Schauriges anhaftete. Der Raum, in dem er seine Patienten empfing, war so hell und freundlich wie alles bisher Gesehene in diesem Haushalt. Ein schöner Nussbaumschreibtisch trug verschiedene medizinische Bücher und Schriften, die durch eine schöne, rosengefüllte China-Vase ergänzt wurden. Ein Sessel mit gelbem Seidenbezug lud die Patienten zum Niedersitzen ein, und Dr. Weathers eigener Stuhl zeigte ein glänzendes, weiches Saffianleder. Nur ein einziger Bücherschrank, der eigentlich mehr in ein Wohnzimmer gehört hätte. Eine Marmorgruppe, Eros und Psyche, stand auf ihm, rechts und links vom chinesischen Drachen bewacht. An den Wänden hingen in allzu reichlicher Menge zartfarbene Aquarelle, Mädchen und Jünglinge, die in Teichen badeten oder Szenen von Liebe und Eifersucht darstellten. Tarleton umfasste das alles mit dem ihm eigenen, schnellen, bohrenden Blick, der durch die Oberfläche hindurch bis in den eigentlichen Kern zu dringen schien. Schließlich blieben seine Augen auf dem Safe haften. Ein über 3 Fuß hohes, wie oxidiertes Silber aussehendes Gelass, verankert auf einem Postament von Ebenholz.
»Sie haben ja, wie ich sehe, abgeschlossen. Wo sind die Schlüssel?«
Die jähe Frage verschüchterte den Butler.
»Miss Betty, er hat sie«, stotterte er. »Wenigstens nahm sie den Bund an sich, als sie den Schrank abschloss. Vielleicht hat sie es aber inzwischen ihrer Mutter gegeben, Mrs. Weathered.«
Sir Frank riss unwillkürlich die Augen auf. Und ich glaube, Charles und ich taten dasselbe. Dass der Begründer des Domino-Clubs ein verheirateter Mann sein sollte, erschien uns allen ungereimt.
»Wie, es gibt eine Mrs. Weathered?«
»Aber gewiss, Sir.«
Simmons zeigte sich ebenso erstaunt wie wir.
»Wollen Sie sie sprechen, Sir Frank? Soll ich sie melden?«
Man merkte, wie gern er die Unterredung mit uns, seiner Herrin, aufgebürdet hätte. Doch Tarleton hielt ihn mit einer herrischen Geste zurück.
»Noch nicht. Sie haben uns noch nicht gesagt,
was sich zutrug, nachdem Sie den offenen Geldschrank gefunden haben. Benachrichtigten Sie Mrs. Weathered? Das war meine Absicht, doch ehe ich sie ausführen konnte, kam Miss Betty herunter und traf uns vor dem Geldschrank an. Daher überließ ich alles Weitere ihr. Wieder machte der Mann eine fluchtartige Bewegung und wieder hielt ihn mein Chef zurück.
Was veranlasste ihr kommen? Wusste sie, was sich ereignet hatte?
Wahrhaftig, Sir, das kann ich Ihnen nicht sagen, beteuerte Simmons. Vermutlich ist eines der Mädchen nach oben gelaufen und hat sie in Kenntnis gesetzt. Jedenfalls war Miss Betty zuerst sehr ärgerlich. Sie dachte nämlich, der Doktor sei hastig heimgekommen, um irgendetwas für einen Kranken zu holen, und habe dabei vergessen, den Schrank abzuschließen. Daher schalt sie mit uns. Wir hätten nicht das Recht, in Dr. Weatherds Abwesenheit in seinem Geldschrank herumzuschnüffeln, sagte sie. Und dann nahm sie die Schlüssel an sich und schickte den Polizisten mit der Versicherung fort, dass der Doktor bestimmt bald wieder da sein würde.
Doch das war vor 4 Stunden, Sir, und noch immer warten wir auf ihn.
Offensichtlich zieh Simmons im Geheimen seine junge Herrin einer übermäßigen Zuversichtlichkeit. Und wir, die wir so viel mehr wussten als er, konnten seine Gefühle begreifen. Aber jetzt gestattete ihm Sir Frank zu gehen.
»Das genügt mir«, erklärte er. »Unterrichten Sie Mrs. Weathered von unserer Anwesenheit und bestellen Sie ihr, dass ich um eine baldige Unterredung bitte.«
Als der junge Mann gegangen war, trat Tarleton zu mir.
»Was denken Sie von diesem Zimmer, Cassilis? Welche Art von Krankheiten werden Ihrer Ansicht nach hier behandelt?«
Ich hielt es für besser, den Bildern und der Marmorgruppe einen Blick zu schenken, ehe ich antwortete. »Keine sehr ernstlichen.«
»Und dennoch zog eine recht ernstliche Folge nach sich. Oder teilen Sie etwa Miss Weathers Glauben, dass Ihr Vater den Schlüsselbund im offenen Safe gelassen hat?«
Stumm schüttelte ich den Kopf.
»Schnurrig, dass sie sich einmischte anstelle der Mutter«,
knurrte Captain Charles übellaunig. Tarleton machte es sich in Dr. Weatherds Schreibtischsessel bequem und ließ seine Uhr langsame Pendelbewegungen ausführen.
»Ich erwarte, noch auf eine weitere Schnurrigkeit zu treffen«, erwiderte er träge. »Es ist doch möglich, dass Weatherds Tochter besser über ihn Bescheid weiß als seine Frau.«
Dann schoss er plötzlich aus seiner faulen Haltung empor.
»Aber ich missbrauche Ihre kostbare Zeit, Captain Charles. Was hier zu erledigen ist, können Cassilis und ich auch alleine besorgen. Nichts weiter als die Leiche identifizieren und sie, sofern die Behörden den Fall geheim zu halten wünschen, hierher transportieren zu lassen. Ihre Captain Charles warten wichtigere Geschäfte. Gehen Sie zum Ministerium und teilen Sie mir hernach den dort gefällten Entscheid mit. Und vergessen Sie bitte nicht die Nachforschungen wegen der Kostüme.«
Der Inspektor stand schon auf der Türschwelle. Er trennte sich sicher gerne von uns. Tarleton war eine zu überragende Persönlichkeit, so dass in seiner Gegenwart jede andere leicht zur Attrappe wurde, worunter Charles' Selbstgefühl nicht wenig gelitten hatte.
»Ich vertraue blindlings seiner Rechtschaffenheit«,
sagte der Chef leise, indem er die goldene Uhr als Wegweiser nach der Tür, hinter der der Detektiv verschwunden war, benutzte,
»aber sehr wenig seinem Takt. Und dies ist ein Fall, den man mit zarten Fingern anfassen muss, Cassilis. Wenn diese Leute einen öffentlichen Skandal fürchten, werden sie uns gerade das Unumgänglichste erzählen. Und wenn sie merken, dass das Ganze vertuscht werden soll, werden sie uns überhaupt nichts erzählen.«
Tarletons Augen schweiften über die Aquarelle.
»Ich wünsche nicht, dass Charles die Richtung, die ich einschlage, kennt. Er ist nicht mein Untergebener, ist mir für seine Handlungen keine Rechenschaft schuldig. Es steht ihm frei, hinter meinem Rücken zu seinem höchsten Chef zu gehen, und dieser wiederum kann genauso zu Sir James Ponsonby gehen. Wir müssen schlau und vorsichtig sein, Cassilis.«
Vergebens suchte ich einen Blick aus Taltons Augen zu erhaschen. Was meinte er mit dieser sonderbaren Warnung? Spielte er auf mein Eingeständnis an, dass ich Dr. Weathers Namen schon zuvor gehört hatte? Mahnte er mich, dergleichen in Zukunft in Anwesenheit des Inspektors nicht zuzugeben? Beklemmend schnürte mir die Angst die Kehle zu. Sir Frank schien meine Qual nicht zu bemerken.
»Sie und ich wissen, dass nicht Weathered sich diese Nacht hier eingeschlichen und wieder fortgeschlichen hat,«
fuhr er im Tone des Vertrauens fort.
»Und weiter wissen wir, dass der Betreffende nicht um Geld kam. Nicht wahr, Cassilis? Ich glaube, wir beide erraten, weshalb er kam, er oder sie.«
Bei diesen letzten Worten trafen mich seine Augen unerwartet in voller Schärfe. Und fraglos hatten sie mein Zusammenzucken gesehen. Aber in derselben Sekunde öffnete sich die Tür. Zwei Damen traten herein und wir erhoben uns, um sie zu begrüßen. Mrs. Weathered mochte im gleichen Alter stehen wie der Mann, der jetzt entseelt im Domino-Club lag. Aber sonst hatte sie nichts mit ihm gemeinsam. Ohne eigentlich im beleidigenden Sinn des Wortes vulgär zu sein, hätte sie in Erscheinung und Manieren besser in das Hinterzimmer eines Kleinstadtladens gepasst als in einen Salon des Londoner Westens. Ihre Züge waren reizlos und plump. Ihr graues Haar zeigte keine Spur von der geschickten Hand einer Zofe und das schicke Kleid offenbarte nur ihre Untauglichkeit, es zu tragen. Solch eine Frau bildete für einen ehrgeizigen Mann, der nach einer Stellung in Londons Gesellschaft verlangte, lediglich einen Hemmschuh. Ein wenig verstand man jetzt Dr. Weathers Neigung, ein geheimes Leben zu führen, das ihm gleichartigeren, angemesseneren Umgang brachte als seine kleinbürgerliche, spießige Gattin. Nichtsdestoweniger lag etwas Rührendes auf ihrem blassen, verblühten Gesicht, und ihre sanften blauen Augen klammerten sich mit einer jammervollen Ängstlichkeit an uns fest, die mich überzeugte, dass ihr Herz noch immer dem Toten gehörte. Ihre Tochter glich ihr in keiner Weise. Jung genug an Jahren, ich schätze sie auf ein wenig mehr als 20, waren Gesicht und Gestalt die einer reifen Frau. Und beide musste man als königlich bezeichnen. Ihr ebenholzfarbiges Haar im Verein mit den dunklen, blitzenden Augen ließen mich an Judith und die tragischen Heroinen der Antike denken, die es trieb, an den Männern, die ihnen Unrecht zugefügt hatten, eigenhändig Rache zu nehmen. Stolz, ernst und mutig trat sie Sir Frank und mir entgegen. Jedoch die Mutter ergriff zuerst das Wort. Obwohl sie meinen Chef als den Älteren anredete, hafteten ihre Augen an mir, als erhofften sie von meiner Jugend mehr Mitgefühl. Ihre Tochter hingegen übersah mich völlig.
»Haben Sie Nachrichten für mich, Sir? Dr. Weathered ist noch nicht zurückgekehrt, seit er bei Morgengrauen hier war und seine Schlüssel versehentlich stecken ließ.«
»Ich glaube, Sie irren sich. Doch ehe ich mehr sage, möchte ich einen Blick in den Safe werfen,«
erwiderte Sir Frank.
»Warum?«
Mrs. Weathers sanfte Schafsaugen suchten die schöne Tochter.
»Es ist doch nichts geraubt worden? Kein Einbrecher hätte das ganze Geld verschmäht.«
»Meine Mutter hat recht,« griff die junge Dame ein.
»Vielleicht war es kein Einbrecher. Der Betreffende muss sogar in der Gesellschaft ihres Vaters geweilt haben, weil er sich sonst nicht die Schlüssel hätte aneignen können.«
Jäh, brauste Miss Betty auf.
»Dr. Weathered ist nicht mein Vater,«
rief sie zornig.
»Vor 5 Jahren erst hat meine Mutter ihn geheiratet. Ich heiße Betty Neobald.«
Eine Ahnung von dem wahren Sachverhalt stieg in mir auf. Der Tote war eine Ehe mit einer Witwe eingegangen, einer faden, reizlosen, die eine Tochter besaß, alt genug, um über den Schritt der Mutter zu grollen und es zu zeigen. Alles sprach dafür, dass sie Vermögen gehabt
und dass das Erbe der Tochter zur Bereicherung des Stiefvaters gedient hatte. Ah, nun errät ich schon die ganze Geschichte. Ein Provinzdoktor mit mehr Hirn als Geld, der eine vermögende Patientin umgarnte, um die Mittel zu erlangen, deren er zur Verlegung seiner Praxis in den luxuriösen Londoner Westen bedurfte. Deshalb wussten weder Tarleton noch ich von besonderen Leistungen seinerseits. Nicht durch wissenschaftliche Verdienste war er emporgestiegen, sondern durch Reichtum und imponierendes Auftreten. Dergleichen Fälle gab es häufiger in der medizinischen Welt. Jetzt fiel Mrs. Weathered müde in einen Sessel und lud uns durch eine Handbewegung gleichfalls zum Sitzen ein. Doch Miss Neobard, noch immer ein Bild flammender Entrüstung, blieb stehen.
»Ihr Stiefvater also«, verbesserte Tarleton freundlich, ohne von ihrer Feindseligkeit Notiz zu nehmen. »Dr. Cassilis und ich sind über den üblichen Inhalt eines ärztlichen Safes besser unterrichtet als Sie, Miss Neobard, und vielleicht können wir auch besser als Sie beurteilen, ob irgendetwas entwendet wurde.«
»Ich glaube nicht, dass er dort Rauschgifte aufbewahrte, wenn Sie etwas derartiges vermuten sollten«,
sagte das junge Mädchen halsstarrig. Mein Chef ließ das Thema fallen und versuchte jetzt sein Heil bei der Mutter.
»Vielleicht können Sie mir Auskunft geben, ob Ihr Gatte sich auf eine besondere Krankheit oder Klasse von Krankheiten spezialisierte.«
Die blasse Witwe blickte ihre Tochter an, als müsse sie von dieser die Erlaubnis zu antworten einholen.
»Ich weiß, dass er sich mit nervösen Fällen beschäftigt«, erwiderte Mrs. Weathered endlich, als Betty Neobard nur spöttisch lächelte. »Er ist Psychiater.«
Den letzten Satz plapperte sie wie einen eingelehrten Spruch und erwartete offenbar, dass wir ihn besser verstünden als sie. Doch schon wieder floss Mrs. Neobards Galle über.
»So nannte er sich anfänglich«, ergänzte sie spitz. »Heute ist er Psychoanalytiker. Frauen kommen und erzählen ihm ihre Geheimnisse, als ob er ein Priester wäre.«
Ein leises Zucken von Tarletons Augenlidern verriet mir, dass diese Auskunft seinen Erwartungen entsprach. Trotzdem behielt seine Stimme den gleichgültigen Klang bei.
»Dann dürfte wohl Miss Neobards Vermutung in Bezug auf die Rauschgifte stimmen«, erklärte er. »Indes muss ich Sie dennoch um Dr. Weathereds Schlüssel bitten.«
Die Mutter schwankte augenscheinlich zwischen der Furcht vor uns und der Furcht vor ihrer Tochter, deren Unterstützung sie abermals durch einen hilflosen Blick erflehte.
»Mit welchem Recht verlangen Sie das, Sir Frank? Meine Mutter ist nicht befugt, die Schlüssel ihres Gatten ohne seine Einwilligung fortzugeben. Er kann jeden Augenblick zurückkehren, und dann können Sie Ihr Anliegen ihm selbst vertragen.«
Jetzt mussten wir die traurige Wahrheit enthüllen, denn Bettys Weigerung war durchaus berechtigt, solange sie sich über das Schicksal ihres Stiefvaters im Unklaren befand.
»Es tut mir herzlich leid, dass ich der Überbringer schlechter Nachrichten bin«, sagte Tarleton zu der Witwe. »Sie müssen sich auf das Schlimmste vorbereiten, gnädige Frau.«
Schützend legte das Mädchen den Arm um die Schultern Mrs. Weathereds, deren matten Augen schon Tränenströme vergossen.
»Wollen Sie sagen, er sei tot?«
»In einem gewissen Lokal in Chelsea wurde ein Leichnam gefunden, von dem wir Grund haben zu vermuten, dass es Mr. Weathered ist. Ich möchte eines der Hausstandsmitglieder zwecks Identifizierung der Leiche mit nach Chelsea nehmen.«
Ein Stöhnen brach von den Lippen der Witwe, so dass Betty sie noch enger umschlang. Gleichzeitig zog sie mit der freien Hand ein Schlüsselbund aus der Tasche.
»Hier, und entschuldigen Sie mich, Sir Frank, ich muss meine Mutter nach oben in ihr Zimmer führen. In ein paar Minuten bin ich zurück und werde selbst mit Ihnen zum Club fahren.«
Ich beeilte mich, den beiden Frauen, von denen die Jüngere fast die Ältere trug, die Tür zu öffnen.
»Zum Club«,
wiederholte mein Chef, sobald wir uns alleine sahen.
»Haben Sie es gehört? Ich glaube, dass dieses junge Ding uns, wenn es ihm beliebt, allerhand über den Stiefvater verraten könnte. Und jetzt?«
Er schritt zum Geldschrank hinüber, suchte den richtigen Schlüssel heraus und schloss auf.
»Was wird wohl fehlen, Cassilis?«
Nichts anderes fehlte als das Buch mit den Krankheitsfällen. Das Buch, das die Geheimnisse der Frauen enthielt.